Ich glaube, das müsste auch Alexander Dobrindt gefallen, dem Generalsekretär der CSU, denn er hat eine sehr logische und zwingende Kette aufgestellt, was passiert, wenn jemand zum Beispiel gegen Atomenergie ist.
Diejenigen, die gestern gegen Kernenergie, heute gegen Stuttgart 21 demonstrieren, agitieren, die müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie übermorgen irgendwann ein Minarett im Garten stehen haben, meine Damen und Herren.
Kompott Nummer 236, Blurrorismus. Hallo und herzlich willkommen zum 236. Kompott, den ich am heutigen jubilären Freitag, dem 19. November 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Jawohl, ja. Das Intro habe ich übrigens aus YouTube piratisiert. Dobrindt und sein Minarett. Putzig. Und jubilär ist der Tag heute nicht so sehr wegen der Terroralarm-Warnungsmeldungslage, sondern deswegen, weil ich heute vor ziemlich genau 4 Jahren den ersten Podcast seiner eigenen Art produziert, rausgebracht habe. Also, wie heißt denn mein Podcast? Ist jetzt 4. Juhu. Und zur Feier des Tages gibt es dann auch, das feiere ich mit spezieller Musik, die ich in jeder Teilfolge versteckt habe. Aber ansonsten ist eigentlich alles so wie sonst auch. Nämlich wieder der klassische Dreiteiler. 2 Teile Politik, 1 Teil Tech mit Meldungen vom Späß und auch einer Meldung vom CERN, nicht vom LHC. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist Teil 3, die Mafia-Space-Tech-Ecke. Mietmeldungen von der Mafia, 2 Stück, wenn ich mich nicht irre. Atommeldungen, 3 Stück. Space-Meldungen, 4. Ein paar Fanboy-Meldungen, mit denen allerdings kein iOS 4.2 in meiner Nähe angelangt wäre. Aber dafür gibt es dann da auch noch wieder mehr. 6 Grad, angeblich partly sunnige, kann ich immer noch nicht bestätigen, nippige Greetings. Die 6 Grad fühlen sich wie 5 oder 4 an und der Wind macht 11 bis 19 km/h aus dem Southwest. Oder something else. Ja, so, da bin ich dann wieder. Miet. Erstmal Mafia-Meldungen, 2 Stück. Nämlich, die SPD hat verkündet, zur zukünftigen Mitarbeit von Prof. Dieter Gorny, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Musikindustrie e.V. In der Medienkommission beim Parteivorstand erklärt der Vorsitzende der Medienkommission beim SPD-Parteivorstand, Marc-Jan Eumann. Doppelpunkt. Wir freuen uns sehr über die Mitarbeit von Dieter Gorny in der Medienkommission. Oder anders ausgedrückt, die SPD hat das große Mundstück von der Content-Mafia in ihre Medienkommission geholt. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die SPD möchte wirklich nicht ernst genommen werden. Ich meine, wenn die so einen Lobbyisten-Arsch sich da als Experten ranholen, dann kann ich die einfach schlicht und ergreifend nie wieder ernst nehmen. Mit Dieter Gorny hat die Medienkommission einen Berater und Experten aus der Kreativwirtschaft, ja vor allem kreativ, wenn es darum geht, neue Forderungen aufzustellen, aber hey, aus der Kreativwirtschaft gewinnen können, der Kommission wichtige Impulse für die Arbeit bei den Themen Content, Medien und Digitalisierung gegeben wird. Keine weiteren Fragen, echt nicht. Also ja, die SPD hat sich Gorny geholt als Experten. Toll. So, dann soll ACTA fertig sein. So, die letzten Feinschliff-Geschichten sollen jetzt irgendwie soweit erledigt sein und jetzt dürfen alle nur noch nicken. Ist dann auch veröffentlicht worden in der Zwischenzeit. Na, also ACTA, das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, lange Zeit strengst geheimst verhandelt, weil, keine Ahnung, die offizielle Begründung war immer so ein bisschen sehr dünn. Na, so frei nach dem Motto, wie kann man Content-Mafia noch irgendwie mehr Rechte einräumen, wie kann man so Quatsch wie den Three Strikes Digitalmord unterbringen, etc. pp. Also die allerschlimmsten Sachen haben sie wohl noch rausgenommen, kurz vorm Ende. Aber auch wirklich nur die allerschlimmsten Sachen. Oder anders ausgedrückt, das Ding, das, ich finde es immer noch nicht befürwortenswert. Nicht mal ansatzweise. Na, vor allen Dingen, weil irgendwie die Content-Mafia und irgendwelche Politik-Kackbratzen da zusammensaßen und dann irgendwelchen Scheiß beschlossen haben. Und das, nö. Wozu? In diesem Sinne. Schwupp. Das ist eine Meldung, die ich am Montag hier reingeklebt habe. So, dann hatte Google eine Reaktion, ein Schreiben ans Gericht im Zweifelsfall gegen Oracle fallen lassen. Immerhin sind es hier zwei Züge gleichzeitig. Gleichzeitig gekommen, gleichzeitig gegangen. Super. Und zwar hat Google geantwortet auf den Vorwurf, der Entwickler des Android-Betriebssystems habe Code von Oracles Java direkt kopiert. Und in einem Dokument, das dem für den Fall zuständigen Gericht vorgelegt wurde, verneint Google nun, Code direkt kopiert zu haben. Oracle hatte Google im August verklagt, weil der Internetkonzern mit dem in Androids Dalvik Virtual Machine zu findenden Java-Code gegen Patent- und Urheberrechte verstoßen haben soll. Ende Oktober war der Konzern dann konkreter geworden und hat aufgezeigt, wo Google Zeile für Zeile Code kopiert haben soll. Ja, Oracle spielt's go. Putzig. Er sprach davon, dass nahezu ein Drittel der Android-APIs Derivate von Oracles Java-API seien. Und Google meint jetzt, das stimmt nicht, weil Oracle da auch gelogen hätte. Auch bestreitet Google, dass die von Oracle vorgebrachten Beweismittel eine legitime und korrekte Kopie einer Klassendatei entweder von Android oder Oracles Java enthalte. Weiter heißt es, Oracle habe essentielle Passagen aus seiner Beweismittel zu seinen Gunsten redigiert oder beseitigt. Die Auslassungen bezeichnet Google als aussagekräftige Elemente und Featuris. Einen weiteren neuen Aspekt stellt Googles Standpunkt dar, dass der Suchmaschinenriese nicht verantwortlich sei für die Verletzung der Urheberrechte, weil das wäre nämlich die Hersteller der Geräte. Oder anders ausgedrückt, Google behauptet, wir waren es nicht. Das stimmt nicht. Und selbst wenn wir es waren, wir sind ja völlig unauffällig, völlig unschuldig, weil die bösen Leute, das sind die Gerätehersteller. Wollt ihr wirklich ernsthaft die Gerätehersteller im Regen stehen lassen? Wollt ihr das wirklich? Da könnte ich mir vorstellen, dass das Androiden-Betriebssystem ganz schnell nicht mehr gar so viele Freunde hat. Also ich meine, die Anzahl Freunde, die das Androiden-Betriebssystem hat, ist im Moment noch einigermaßen überschaubar. Aber wenn ihr euch wirklich hinstellt und sagt, also jeder juristische Anspruch, nicht gegen uns, sondern gegen die da. Und was Google auch noch macht, so ja, hier Firma, die das Androiden-Betriebssystem ja ursprünglich mal geschnitzt hat, Open Handset Alliance war es, glaube ich, die haben wir ja nur gekauft. Wir sind das ja gar nicht. Ja. Tritratolala. So heißt es, dass jegliche Verwendung von geschützten Elementen in der Android-Plattform ein Fall geltender Urheberrechte sei, die Drittanbieter ohne das Wissen von Google gemacht hätten. Für deren Verwendung sei Google nicht strafbar. Genau, und außerdem wäre das von der Open Handset Alliance entwickelt worden, einem 2007 gegründeten Verbund von mehreren Technik- und Mobile-Unternehmen. Abgesehen von den Bibliotheken der freien Java-Implementierung Apache Harmony, sei Android unabhängig von dem Industrieverband entwickelt worden. Dazu gehöre ohne Einschränkung auch die Dalvik VM. Bla 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 bla. So, warten wir einfach mal ab. Also ich meine, okay, Scoracle fand ich ja eh putzig. Da, Zeile für Zeile habt ihr von uns geklaut. Ihr wisst schon, was mit der letzten Firma passiert ist, die versucht hat zu argumentieren, dass Zeile für Zeile von ihr geklaut worden sei. Meines Wissens ist die pleite. Und zwar so weit pleite, dass sich durchaus die Frage stellt, ob von denen noch irgendwas überlebt. Aber hey. So, Atommeldungen. Na, nachdem wir letzte Woche ja die Meldung hatten, dass die Castoren in, wo war das? Irgendwas A. Ich komme gerade nicht drauf. Also das jedenfalls der Quatsch in Richtung Russland gebracht werden soll, der da aus einem Ex-DDR AKW und Forschungsblubber rumstand. Und da ist jetzt putzig, der Hamburger Senat will den von der Bundesregierung geplanten Atommülltransport via Hamburg nach Russland keinesfalls dulden. Bürgermeister Christoph Ahlhaus sagte der dpa, Hamburg wolle sich nicht der Verantwortung entziehen. Er habe aber den Eindruck, diese Entscheidung sei nicht unter fachlichen Gesichtspunkten gefällt worden. Es handle sich um ein politisches Manöver. Deshalb werde er diese Belastung Hamburgs nicht akzeptieren. Umweltminister Röttgen will den geplanten Transport jetzt prüfen. Jetzt haben wir übrigens um 12. Und ich finde das schon putzig. Na, ich meine, das ist ein CDU-Trottel. Der will also auch nicht, dass da Quatsch durch die Gegend transportiert wird. Ich meine, okay, ich hab's auch nicht so gerne, wenn irgendwie strahlender Scheiß bei mir vom Fenster lang gefahren wird. Mal davon abgesehen, dass ich in einem Hochhaus wohne und bei mir vom Fenster relativ wenig lang fährt. Ich sag doch, ist um 12. Aber hey. So, wurde die Teilnahme von den Franzosen bestätigt. Die Einsatzleitung bei der Polizeidirektion in Lüneburg wurde aber offenbar von der Bundespolizei nicht darüber informiert. Aha. Und es waren übrigens auch noch Beamte aus den Niederlanden, Frankreich, Kroatien und Polen als Beobachter dabei. Ja, wie beobachtet der Franzose zumindest hat, das ist ja auf Fotos gut dokumentiert. Der hat ja so aktiv beobachtet, dass er da auch gleich noch einen Demonstranten angegangen ist. Na, handgreiflich geworden ist, im Zweifelsfall auch bewaffnet war. Na, also wenn der nur Beobachter ist, warum ist er dann voll vermummt und mit entsprechender Prügelausrüstung und vielleicht sogar noch Schusswaffe dabei? Hä? Ein Beobachter hat nicht bewaffnet, irgendwo aufzutreten. Und übrigens, wenn Demonstranten sich nicht vermummen dürfen, wieso darf dann ein Polizist aus einem anderen Land sich hier vermummt aufhalten bei einer Demo? Na, also entweder gleiches Recht für alle oder geht mal gar nicht. Mal ganz davon abgesehen, Axel Eduard Fischer, stell dich doch mal hin und erkläre den Polizeibeamten, dass es ein Vermummungsverbot nicht nur im Internet zu geben hat. Nein? Ja, dann geh doch weg. Motorflugzeug. So, damit haben wir in allen drei Teilfolgen ein Motorflugzeug. Mal wieder. Die Einsatzleitung bei der Polizeidirektion in Lüneburg wurde aber offenbar von der Bundespolizei nicht darüber informiert, dass französische Beamte Einsatzmaßnahmen in Uniform und mit Ausstattung durchgeführt haben. Geht laut der Berliner Zeitung aus einem Vermerk des niedersächsischen Innenministeriums hervor. Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele und andere Oppositionspolitiker hatten den Einsatz der Beamten der französischen Eliteeinheit CRS als gesetzeswidrig kritisiert. Fotos zeigen, wie ein französischer Beamter in Kampfanzug mit dem Schlagstock gegen Demonstranten vorgeht. Na, und da ist ja dann auch gegenüber einem Einsatzführer hat ein Anwalt Anzeige gegen den französischen Menschen gestellt wegen Amtsanmaßung. Die Anzeige ist übrigens leider gerade derzeit nicht auffindbar. Huch! Na, bloß blöd, dass jeder weiß, dass die Anzeige gestellt ist und dass die Staatsanwaltschaft gefälligst ihren Hintern in die Höhe bekommen soll und zu ermitteln hatte, wie zum Kuckuck es sein kann, dass da jemand, der nicht Teil der Exekutive ist, sich anmaßt, sich zu verhalten wie ein Teil der Exekutive. Na, ich meine, ich kann auch nicht voll vermummt bei einer Demo auflaufen und Leute niederprügeln. Da würde auch irgendjemand auf die Idee kommen, dass das irgendwie nicht geht. Und da kommt da so ein französischer Polizeibediensteter und prügelt einfach mal auf einer Demo Leute nieder. Na, und die offizielle Begründung, ja, aber die hätten ja die Polizisten angegriffen. Das sehe ich auf Basis der Fotos, die ich gesehen habe, nicht. Also entweder fehlen da noch wesentliche Dinge in Fotos oder ihr habt hoffentlich einen guten Beweis, dass die Polizisten tatsächlich angegriffen wurden. Ich habe nur so die dumme Vermutung, ihr werdet diesen guten Beweis leider nicht haben, weil ihr den erst noch fabrizieren müsst und das dauert ein bisschen. Die französische Polizeiführung erklärte, es gebe an der Legalität dieses Einsatzes keine Zweifel. Grundlage sei der 2005 zwischen Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und den Niederlanden geschlossene Vertrag von Prüm. Was dann nicht erklärt, warum da zum Beispiel ein Pole rumgelaufen ist. Wie er selber zugibt. Zur grenzüberschreitenden Polizeiarbeit. Es habe klare Absprachen zwischen den Behörden beider Länder gegeben aufgrund ihrer Frankreich. Bla bla. Und er fragt sich, warum ist denn der vermummt? Wenn er da nur zugucken soll, dann hat er eigentlich nicht in voller Ausrüstung da rumzulaufen. Na, und wenn er doch angeblich nur den armen deutschen Polizeibediensteten behilflich sein wollte, Ja, rein zufällig hat er ja schon alles Equipment dabei. Aber hey. Na, plus, dass ja auch irgendwie irgendein Verantwortlicher sich erst vor die Presse gekullert hat und geleugnet hatte, dass es den Franzosen gegeben hätte. Na, weil die offensichtlich nicht informiert waren, die Pfeifern. Na, also irgendjemand hat da seiner Informationspflicht nicht Genüge getan. Aber hey. Wandere ich über den Rasen. Muss ja nicht an den buddelnden Leuten vorbei. Dann ist übrigens auch eine Drohne eingesetzt worden. Erstmals eine Überwachungsdrohne. Nach Angaben der Polizeidirektion Lüneburg wurde das 47.000 Euro teure Fluggerät insgesamt viermal gestartet. Darunter ein Test und drei Aufklärungsflüge. Ziel soll es gewesen, mit den Aufnahmen eine nachträgliche Aufklärung von Straftaten zu ermöglichen. Na, da hoffe ich doch auch, dass Straftaten von Polizeibediensteten genauso aufgeklärt werden damit. Weil wenn da keine Bilder hinten rausfallen, dann wäre das natürlich mal wieder reiner Zufall. Ne? Mensch, der Kollege Zufall ist aber auch häufiger unterwegs. Zu den konkreten Einsatzzeiten und Orten der Drohne wollte die Polizei in Lüneburg zunächst keine Angaben machen. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg hält die Aussperrung des Protestgeschehens durch Drohnen für rechtlich äußerst problematisch, weil Fotos und Videoaufnahmen das Persönlichkeitsrecht von Demonstranten verletzten. Die Bürgerinitiative beruft sich dabei unter anderem auf den niedersächsischen Datenschutzbeauftragten Joachim Wahlbrink, der das Vorgehen der niedersächsischen Polizei für unzulässig halte, weil mit der Drohne Fotos und Videoaufnahmen gemacht werden können und die Polizei oder das Innenministerium Informationen über den Sinn und Zweck des Fliegers zur Prüfung hätten vorlegen müssen. Das wird am Ende auf einer Formalie ausrutschen, aber nicht viel passieren, weil bei der Formalie, da wird es ja keine großen Strafen geben für. Na, offizielle Begründung ist auch, ja, man hätte ja auch mit einem Helikopter darüber fliegen können oder hätte man genauso die Bilder machen können. Bis auf den klitzewinzigen Unterschied, dass so ein Helikopter üblicherweise groß und laut genug ist, dass man den wahrnimmt, wenn er da rumschwirrt. Während eine Drohne dann doch eher nicht gar so auffällig sein muss. Na, was kommt eigentlich als nächstes? Eine bewaffnete Drohne? Na, lassen wir da mal aus USA eine bewaffnete Drohne einfliegen und bomben dann einfach mal Demonstranten in Grund und Boden? Ich meine, weit ist der Weg nicht mehr. Na, so von wegen, ja, das wird ja nie passieren. Ja, sicher, so viele Dinge, die nie passieren werden, sind in der Zwischenzeit schon passiert. Also von daher ist eine Meldung, die ich am Mittwoch aus dem Heise-Ticker geklaut habe. So. Dann vom letzten Freitag, OpenJDK. Na, Apple hat ja den Support von Java auf Mac-Systemen als deprecated bezeichnet, macht aber jetzt zusammen mit Oracle am OpenJDK-Projekt for Mac OS X mit. Apple will contribute most of the key components, tools and technology required for a Java SE 7 implementation on Mac OS X, including a 32-bit and 64-bit hotspot-based Java virtual machine, class libraries and networking stack, bla 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 bla. Na, oder anders ausgedrückt, das sieht so aus, als würden die ihre Java-Version, die sie ja schon haben und die ja auch funktioniert, einfach dem OpenJDK-Projekt spenden und die sich dann darum kümmern, dass die Weiterentwicklungen passieren. Das ist zumindest das, was ich da so rein interpretiere. Will mir das eigentlich was sagen, dass das Schild da ziemlich umgeknickt aussieht? So ein großes Baustellenschild. Beziehungsweise, das ist ja gar kein Baustellenschild, das ist im Zweifelsfall eher hier von den Ballon-Fuzzis. Egal. Na, combined with last month's announcement of IBM joining the OpenJDK project, now has the backing of three of the biggest names in software. Meint Herr Gruber, es fehlt allerdings noch ein großer Name, nämlich Google. Naja, nachdem Oracle Google gerade gegens Knie pinkelt, kann ich mir vorstellen, dass Google kein Interesse daran hat, Oracle irgendwie behilflich zu sein. Oder nur ein sehr begrenztes Interesse, falls überhaupt. Spannende Frage ist, wie ist das Ding umgeknickt? Warum ist es letzte Woche noch nicht umgeknickt gewesen? Weil letzte Woche war schließlich der Sturm. Interesting. Aber ja, also, ja. Zack. Dann gab es Space-Meldungen. Als erstes habe ich mal vom letzten Freitag. Ist noch ein, also der dritte Riss in einem Stringer gefunden worden am externen rostroten Tank von Shuttle Discovery. Also die haben dann so ein bisschen Schaumstoff abgenommen und haben festgestellt, ups, daneben ist ja noch ein Riss. Haben dann den dritten Riss also gefunden, neben den zwei großen Rissen, die sie schon hatten. Und dann am Montag haben sie dann noch einen vierten Riss gefunden. Allerdings Nummer 3 und 4 waren dann wohl nicht mehr wirklich überraschend, weil mit den Belastungen, die da oben rumliegen, wäre das wohl nicht so ungewöhnlich. Ach, das Ding ist einfach komplett umgekippt. Oh, gar nichts kaputt gegangen, einfach nur umgekippt. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden, das wieder hinzustellen. Hm, ja. Allerdings hoffen die Ingenieure noch, die Risse und den Isolierschaum reparieren zu können. Die GUCP, Ground Umbilical Carrier Plate, haben sie inzwischen ausgetauscht, da ein neues Teil installiert und sind hoffnungsfroh, dass das dann funktioniert. Einen Tanktest wollen sie jetzt allerdings nicht mehr machen, weil, wie war das, so ein externer Tank, der kann 6-mal betankt und wieder geleert werden, also 13 State Changes kann der ab. Einmal betanken und leeren hat er hinter sich, also 2 State Changes. Und nach dem 13. State Change ist er nicht mehr flugtauglich. Und nachdem man keine weiteren Ersatztanks noch irgendwo rumliegen hat, sollte man hoffentlich mit diesem Tank jetzt fliegen können, weil wenn man mit dem Tank plötzlich nicht mehr fliegen können sollte, gäbe es ein massives Problem, weil das würde eine Shuttle-Mission kosten. Mindestens eine. So, dann gab es irgendwie Probleme beim Auswechseln einer oder beim Umsetzen einer Videokamera an der ISS bei einem EVA. Die wäre nicht an der Halterung eingerastet, halt die Flugleitzentrale in bei Moskau mit, warum die Installation in der Nacht scheiterte, werde untersucht. Bereits vor dem Auslandeinsatz hatte es Probleme gegeben, da der Druckausgleich unmittelbar bla bla bla. War also ein EVA. Am Dienstag gab es die Meldung, Dienstagnachmittag, dass da das Umsetzen einer Kamera nicht geklappt hätte. Die Kamera war eigentlich da, wo sie bisher befestigt war, auch nur dafür gedacht, dass bei der Installation vom, ich glaube, MRM-2 war es am Ende, dass man da gucken kann, dass das auch richtig ausgerichtet ist und dann ordentlich andocken kann. Und das sollte einfach an einen anderen Port gebracht werden, um dann da bei der nächsten Andock-Aktion da gucken zu können. Ja. So, gestern gab es dann noch die Meldung, dass STS-133 sich jetzt noch eine Kleinigkeit wieder weiter verschieben wird. Nämlich statt am 30. November das Startfenster mitzunehmen, wird es jetzt am 24. ein Review geben. Irgendwie großes Meeting. Und Starttermin ist dann nicht vor dem 3. Dezember. Und ich glaube am 6. ist Ende des offiziellen Startfensters. Wenn sie noch einen Tag aus der Mission rauswerfen können, ist am 7. Ende des Startfensters. Wenn sie es dann nicht schaffen, wird es allerdings eng. Also sie hoffen noch drauf, dass sie eventuell Mitte Dezember noch ein Startfenster kriegen, irgendwie am 17. Aber dafür muss Nutzlast weg. Weil sie dafür nicht den Schub hätten, um mit voller Nutzlast sauber nach oben zu kommen. Da müsste also irgendwas raus. So, ansonsten wäre irgendwie, wenn sie das dann auch nicht schaffen, ist dann der nächste Termin irgendwann im neuen Jahr. Ich meine irgendwie Februar, Ende Februar, hatte ich jetzt irgendwo gelesen. Oder anders ausgedrückt, im Moment sieht es mit Discoverys letzter Mission nicht gar so prickelnd aus. Eigentlich hätte die ja schon längst erledigt sein können. Und eigentlich, naja, gab es halt immer wieder Probleme. Aber eben nicht immer dasselbe Problem, sondern verschiedene Probleme. Von daher, ja, schauen wir mal. So. Dann gab es die Meldung, dass der Palim-Hacker, Anführungszeichen, Hacker, Anführungszeichen, in den Knast soll. David Cornell, the former Tennessee student convicted of hacking into Sarah Palim's personal email account, was sentenced on Friday for 1 year in prison. Na, also der Mensch, der es geschafft hat, das überhaupt nicht abgesicherte Yahoo-Mail-Konto von Sarah Palim zu begucken, der wurde jetzt ernsthaft zu 1 Jahr Knast verurteilt. Da möchte man sich doch irgendwie an die Stirn packen, wenn Frau Palim zu dämlich ist, ihren Account ordentlich abzusichern. Mal ganz davon abgesehen, dass sie da Aktivitäten drüber abgewickelt hat, die auf einem Staatsaccount hätten stattfinden müssen, wegen entsprechender Archivregelungen. Da möchte man sich einfach nur an die Stirn packen. Aber hey, in USA dürfen also offensichtlich auch die dämlichsten Vollidioten nicht nur einen auf Präsidentschafts- oder Vizepräsidentschaftskandidatur machen, sondern dann auch noch da Scheiße bauen und schön, dass wir das geklärt hatten. Ist eine Meldung, die habe ich mir jetzt hier aus Ars Technica rausgeklaut. Cornell was sentenced to 1 year and 1 day in prison and 3 years of probation. Also 1 Jahr und einen Tag Knast und 3 Jahre Bewährung. Beides zusammen im Zweifelsfall. Da kann ich mir wirklich nur noch Facepalm. Patsch. Geht noch nicht, ich habe eine Mütze auf. Und wenn ich die nicht auf hätte, dann wäre nicht schön. So, am Freitagabend ist dann noch iTunes 10.1 rausgekommen, was dann die Infrastruktur für iOS 4.2 legen würde. Na, also irgendwie iTunes Update, tralali, tralala. Blups. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass mein Backup-Mac seit 24. Juni abends nicht mehr rebootet worden ist. Da habe ich dem dann erstmal mühsam rebootet, ihm dann die Software-Updates reingewirkt am nächsten Tag und dann ging es auch wieder. Aber ja. So, also die Infrastruktur für iOS 4.2 ist da, ist aber dann nicht am Freitag rausgekommen. Dafür gibt es angeblich einen neuen Golden Master Build fürs iPad. Termingerücht, das letzte, was ich da gelesen hatte, war erst irgendwie so, ja, kommt ja am Dienstag. Nee, am Dienstag kam es auch nicht. Jetzt anstehendes Termingerücht ist 24.11. Allerdings ist gestern Abend noch iOS 4.2.1 als Golden Master rausgekommen. Weil es hätte da wohl irgendwie ein Voice-over-IP-Problem im Golden Master gegeben. Ja, also erst hatten wir irgendwie das WLAN-Problem auf dem iPad. Dann haben wir irgendwie noch ein Voice-over-IP-Problem. Das ist eine gute Sache, dass die GMs noch mal ein bisschen getestet werden. Aber so langsam hätte ich es dann vielleicht doch ganz gerne mal. Die 4.2. Weil also iPad möchte Multitasking bekommen. Schlicht und ergreifend. Jetzt muss ich zur bösen Konkurrenz gehen und mir so ein Galaxy-Tab zulegen. Vielleicht mache ich das trotzdem. Egal. Dann gab es eine große Apple-Ankündigung, dass am Dienstag, am 16., so frei nach dem Motto, ja, tomorrow is just another day that you're never going to forget. Da war da irgendwie die große Frage, ey, was kündigen die da wohl an? Irgendwas Riesiges, ne? Weil wenn man das nie wieder vergessen wird, muss es was Gigantisches sein. Gruber hatte da auch keine Idee, was das sein könnte. Dann haben wir auch irgendwie nur einen Tag vorher die Ankündigung. Wow, hier plätschert's. Pingel, 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 pingel. Ja, es war für, wie war das, 16 Uhr hiesiger Zeit angekündigt und als es dann rauskam, waren es, tada, die Beatles. Ui, die Beatles bei iTunes. Ich meine, okay, da gibt es Leute, die haben irgendwie lange drauf gewartet, aber also alle Beatles-Fans dürften über den einen oder anderen Weg ihre Musik bereits digitalisiert haben können. Das heißt also, die Leute, die es wirklich haben wollten, hatten doch die Beatles schon längst. Aber jetzt kann jedenfalls auch der einfach nur so interessierte Laie sich das bei iTunes kaufen. Ist wohl auch irgendwie ein Exklusivdeal, der bis über den Anfang 2011 hinaus gilt. Aber ja. Bing. Dann gibt's Google Voice, die App, die ja nie abgelehnt wurde. Ist im US App Store gelandet am Mittwoch. Na, weil das war ja irgendwie die große Aufregung, wo auch einige Leute gesagt haben, nein, ich werde nie wieder ein iPhone benutzen. Besonders laut war da Herr Arrington. Ja, von mir aus benutzt doch kein iPhone. Geht doch einfach sterben. Also Google Voice gibt es jetzt auch irgendwie als App auf dem iPhone. Allerdings gibt es das als App genau wie das Google Voice eh nur in USA. Von daher ist so ähnlich, wie es die App Store App auch nicht hier gibt. Was mir irgendwie nicht einleuchtet, aber ja. So, dann gab es am 17. am Mittwoch ein Update für Twitty. Also Twitter vor iPhone. Hat ein Update bekommen und jetzt auch Push-Notifikationen mit drinne. Der kann dann also selber Pling sagen. Das Schöne ist, das kann der eben auch bei mehr als einem Account. Na, Boxcar kostet das, glaube ich, wenn man irgendwie noch einen zweiten Account haben will. Oder das war zumindest mal ihr Geschäftsmodell. Und ja, Mai ist nicht so besonders hübsch, ist nicht besonders großartig, aber ja, man kann zumindest irgendwie Push-Notifikationen jetzt auch nativ bekommen. Also zumindest auf dem iPhone. Ob es beim iPad auch tut, weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Habe ich genau genommen noch gar nicht wieder aufgemacht. Bei Twitter gucke ich mir irgendwie auf dem iPad nur ganz selten an. Ja, und da kann man dann auch einstellen, ob man nur von den Leuten benachrichtigt werden will, bei Mentions, wenn man denen folgt, oder ob man von allen Mentions mitgeteilt bekommen möchte. Für den nicht gar so häufig genutzten Account von mir, den Gombi-Blog-Account, habe ich einfach mal für alle angeschaltet, damit ich dann wenigstens mitkriege, falls irgendjemand der Meinung ist, dass ich da reagiere. Dass ich eine Chance habe zu reagieren. Aber ja. So, dann ist hat Symantec am 14. Da müsste ich jetzt runterscrollen und nachgucken. Sonntag habe ich das hier reingeklebt. Hat Symantec verkündet, ja, sie hätten jetzt rausgefunden, wofür Stuxnet eigentlich da wäre. Und es riecht ganz heftig danach, dass da tatsächlich irgendwie zwei Anlagen gemeint sind. Einmal eine Urananreicherungsanlage, mutmaßlich im Iran. Und einmal was, das könnte wohl ein AKW sein. Weil die haben das irgendwie durchanalysiert, haben sich dann noch Profis rangeholt und haben dann rausgefunden, ja, das hat ganz spezifische Einstellungen. Das sucht nach einer bestimmten Anlage, wo Geräte mit einer bestimmten Frequenzgeschwindigkeit genutzt werden. Und bei den Frequenzen, die die da erzeugen können, die sind in den USA übrigens exportbeschränkt wegen Atom. Ja, also es riecht ganz heftig danach, dass Frank Rieger recht hatte mit seiner Vermutung, dass es da um die Atomanlagen im Iran gehen könnte. Oder gegangen sein könnte. Klonk, klonk. So, am Mittwoch habe ich mir aufgeschrieben, dass Großbritannien nicht netzneutral sein soll. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet mit Verweis auf die Financial Times über Pläne in Großbritannien, mal eben einen wichtigen Aspekt der Netzneutralitätsdebatte beiseite zu wischen. Und Providern zu erlauben, dass bestimmte Inhalte Anbieter und ihre Inhalte priorisiert / bevorzugt gleich zum Beispiel gegen Geldzahlungen durch Netze geleitet werden können. Und so frei nach dem Motto, wer am meisten Geld bezahlt, wird auch am schnellsten durchgeleitet. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was zum Kuckuck das eigentlich soll. Also in Großbritannien werfen sie gerade mal, ohne irgendwie Druck drauf zu haben, die Netzneutralität aus dem Fenster. Muss ich nicht gut finden, ne? Wer dann auch die Netzneutralität aus dem Fenster werfen will, ist der Obermann. Hatte ich mir den nicht aufgeschrieben? Ach doch, den hatte ich mir aufgeschrieben, aber der kommt gleich noch. Vorher gibt es nämlich noch eine Meldung aus dem CERN, allerdings diesmal nicht dem LHC, sondern von einem anderen Experiment von irgendwo da in einem der Ringe. Da haben sie Antimaterie gebastelt, und zwar ganze Atome, Wasserstoffatome, indem sie sich nämlich erst irgendwie per Kollision mit Protonen, Antiprotonen gebastelt haben, die dann runtergebremst haben und elektromagnetisch eingefangen. Und dann haben sie sich per Zerfallsaktivitäten auch noch Antielektronen, also Positronen, die putzigerweise positiv geladen sind, gebacken und haben die zu den gefangenen Antiprotonen geleitet und dann ganz vorsichtig da liegen lassen. Und die haben dann irgendwie 38 bestätigte Antiwasserstoffteilchen gebacken. Und die auch nur irgendwie eine Fünftelsekunde halten können. Aber das ist immerhin auch schon mal ein Ergebnis. Ja, also hier so frei nach dem Motto, ja, und hier, da fällt eine größere Menge Antimaterie raus. Das funktioniert nicht, aber immerhin ist es ihnen gelungen, mal ganze Atome zusammenzusetzen aus den Einzelteilen. Größere Atome können sie wahrscheinlich auch, wenn sie dann irgendwie mehrere Protonen zusammenknallen, dann müssen sie allerdings auch noch mehrere Positronen da rumwickeln. Will heißen, das ist alles irgendwie gigantischer Aufwand. Na, plus, das ganze Zeug darf halt nicht mit normaler Materie in Berührung geraten, weil sobald es irgendwie mit normaler Materie sich trifft, gibt es dann die Teilchen-Antiteilchen-Auflösungsreaktionen, die ein bisschen Energie fallen lassen. Fump. So, genau. Street View ist am Donnerstag ernsthaft gestartet. Also so richtig, komplett in den 20 Städten, die ja auch vorher schon angekündigt waren. Ne, so von wegen eigener Art rumgebrüllt, das werden die dieses Jahr nicht mehr schaffen. Naja, offensichtlich doch. Und da habe ich mir das auch erstmal angeguckt und mir ist gleich als erstes eklig aufgefallen, irgendein Vollidiot in meinem Hochhaus hat das ganze Hochhaus verblurren lassen dann. Däh. Das ist ein Hochhaus, das gab es als Bild sogar mal in der Löchipedia, ja, inzwischen findet man das Bild nur, wenn man weiß, wo man suchen muss. Aber hallo? Sollen der Scheiß Das ist ein Hochhaus-Dummpfeifen. Aber ja, also kann man sich jetzt jedenfalls in den 20 großen Städten so ein bisschen angucken, wo denn auch insbesondere besonders unsympathische Personen wohnen. Dummerweise wohne ich jetzt auch in einem verpixelten, also verblurrten Haus. Blurrorismus finde ich das. Aber ja. So, genau. Und dann gibt es noch den Obermann, der auch will, dass die Netzneutralität weg soll. Oder Kunden müssen halt mehr zahlen, um die höchstmögliche Bandbreite garantiert zu bekommen. Zwar sollen alle Inhalteanbieter und Kunden Zugang zu den unterschiedlichen Qualitätsstufen erhalten, doch wer mehr will, soll eben auch mehr bezahlen. Das ist wichtig, damit zum Beispiel in der Telemedizin Bilder einer Fern-OP in bester Qualität übertragen werden. Nur nochmal für den Hinterkopf. Ist nicht so, dass irgendwie die Telemedizin über das Internet ihre Daten einfach so übertragen würde. Entweder backen die sich dann VPN mit entsprechenden Absicherungen hin, oder die haben dedizierte Leitungen. Wer Telemedizin über das Internet macht, muss sich nicht wundern, wenn der Patient am Ende der Operation verstorben ist. Däh. Und er meint dann, das hätte aber auch überhaupt nichts mit einer Abschaffung der Netzneutralität zu tun, weil unterschiedliche Preismodelle gibt es doch schon heute. Beispielsweise bei E-Mail-Services in sozialen Netzwerken oder Inhalteangeboten. Es wäre mir irgendwie neu, dass ich heute mir bei der Telekom einen Netzzugang kaufen kann, bei dem ich nur Tröpfel-Internet kriege von allen interessanten Webseiten. Also mal davon abgesehen, dass die iPhones irgendwie beide nur Tröpfel-Internet haben im Moment, wo ich nicht weiß, warum. Beziehungsweise das iPad ist halt schneller und ich glaube nicht, dass O2 eine so viel bessere Internetanbindung hat. Aber ja. Na, also, ja, Obermann ist gegen Netzneutralität, ist keine Neuigkeit, von daher. So, und dann kommen wir auch in der Musikecke für diesen Teil an. Da gibt's einen Titel, wo ich keinen Titel für habe, weil sie den mich nicht gesagt haben. Allerdings würde ich mal so spontan vermuten, dass es entweder Up Ya Rock Ya oder irgendwie einer von den anderen Tracks von Shore Patrol ist. Also von Shore Patrol ist er nämlich auf jeden Fall. 2 Minuten 54 lang am Öhendorf Sonntag 16.57 Uhr aufgenommen. Was effektiv heißt, da muss ich überhaupt gar nicht mit einem Verstärker ran, aber bei Shore Patrol muss man sowieso nicht unbedingt mit einem Verstärker ran, die sind eh laut genug. Laut und cool genug. So, und danach gibt es Castor-Nachlese. Christoph Süß hat ja eine Kolumne im Bayerischen Rundfunk, nennt sich Süßstoff. Da hat er letzte Woche was, glaube ich, ja, am Sonntag, 3 Minuten 12 eine Castor-Nachlese vortragen können. Wo ich mich zu häufig dabei ertappt habe, dass ich Kopf genickt habe. Und deswegen kriegt ihr das auf die Ohren. So, und dann sage ich mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Wenn ich hier keinen Haken anmache, wundere ich mich gleich. Sag dann erstmal danke fürs Anhören, falls ich das nicht ohnehin schon gesagt habe. Ich glaube, das habe ich aber schon gesagt. Und genau, dann drohe ich mal damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche auch wieder unterwegs bin. Nächste Woche ist sogar noch einigermaßen sicher, übernächste Woche ist auch noch einigermaßen sicher. Sternchen, wenn das Auge nicht vorher total durchdreht. Und übernächste Woche ist dann die Woche, wo ich nicht weiß, ob ich irgendwas weiß. Aber ja, deswegen, ich kann die Anzahl planbarer Wochen jetzt schon gut überblicken. Es werden immer weniger. Aber immerhin war das Auge diese Woche freundlich genug, nur zwischendurch immer mal ernsthaft rumzunörgeln. Ist ja auch schon ein Vorteil. Nein, es macht es nicht wirklich besser. So, und genau, dann drohe ich jedenfalls erstmal damit, dass ich eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte, euch auf die Ohren geben könnte, wenn denn nichts dazwischen kommt. Sagt dann viel Spaß mit Shore Patrol und mutmaßlich Up Ya Rock Ya. Aber wie gesagt, das sagen sie nicht und deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Klingt aber so wie die eine Aufnahme, die ich von dem Titel habe, mit Ansage. Von daher könnte es glatt sein. So, und genau, dann bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Und viel Spaß mit Shore Patrol.
Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken hatte die schwarz-gelbe Regierungskoalition den 4 Energiekonzernen im Lande eine große Freude bereitet. Das war nett.
Werfen Sie uns niemals wieder interessengeleitete Energiepolitik vor.
Doch, Herr Lindner, das mache ich schon. Denn immerhin steht im Grundgesetz meines Wissens nicht, alle Macht geht von den 4 Stromkonzernen aus. Und da die meisten der 83 Millionen Bundesbürger kein bisschen im Vorstand dieser großen 4 Konzerne sitzen oder Anteile an deren Aktien ihr eigen nennen, tendiert deren Freude über die Aufkündigung des Atomkompromisses auch gegen Null. Ja, undankbare Egoisten, die sie sind, beschmollen sie sogar die Regierung, und so mancher ging sogar trotz frostiger herbstlicher Temperaturen hinaus aus seiner warmen Wohnstadt, um seinen Protest öffentlich zu zeigen.
Die Straße hat keine höhere demokratische Legitimation als Parlament und Gesetz,
sprach erzürnt der Innenminister, und er hat recht. Die Straße hat überhaupt nichts zu meinen. Sie ist tatsächlich dazu da, um mit Füßen getreten zu werden und sich von Rädern überrollen zu lassen. Bei denen, die sich auf ihr befinden, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Im Gegensatz zu zum Beispiel Herrn Dobrindt von der CSU, der sich ja immer sehr sicher ist.
Protest ohne Gewissen, Protest ohne, dass Sie Rücksicht auf die Menschen in diesem Land nehmen, meine Damen und Herren. Das ist undemokratisch und das ist unparlamentarisch.
Unparlamentarisch, das mag sein. Aber da die Regierung die Laufzeitverlängerung ja auch am Bundesrat vorbei jongliert hat und die anstehenden Verfassungsklagen gar nicht so aussichtslos sind, muss man sich schon fragen, ob das mit dem undemokratisch auch stimmt. Und wen genau meint Herr Dobrindt mit den Menschen, auf die in diesem Land keine Rücksicht mehr genommen wird? Vielleicht weiß Herr Freiberg von der Gewerkschaft der Polizei die Antwort.
Man kann nicht gesellschaftliche Konflikte mit der Polizei lösen.
Ja, auf die Polizisten zum Beispiel nimmt man tatsächlich keine Rücksicht. Die müssen jetzt den Helm hinhalten für die Entscheidung der Regierung und die Bürger den Kopf, meist ohne Helm. Und die Regierung, die schmollt.
Eine Opposition und Demonstranten haben politisch nicht das Recht, gegen eine demokratische Entscheidung zum zivilen Ungehorsam aufzurufen.
Außer das Demokratische an der Entscheidung wird eben bestritten. Wenn man also zum Beispiel meint, die Volksvertreter wären bei der Laufzeitverlängerung zu Volkstretern geworden, da gibt's dann Ärger.
Sie haben mit der Aufkündigung des Kompromisses einen gesellschaftlichen Großkonflikt heraufbeschworen, und nachdem Sie das gemacht haben, beschweren Sie sich über den Großkonflikt.
Da hat jetzt wieder der Herr Gysi recht. Und was bedeutet das? Nach den Regeln der parlamentarischen Demokratie wird Schwarz-Gelb vielleicht bei nächster Gelegenheit abgewählt. Ja, oder auch nicht. Die nächste Wahl ist erst in 3 Jahren. Und wir sind ja sowas von vergesslich.